In der deutschen Arbeit werden verbunden Arbeit, Gemeinschaft und Nation. Das ist sozusagen das Dreieck, das die Nazis sozusagen überhöhen. Und immer da, wo dieses Dreieck ineinander fällt, wieder haben wir es zu tun mit einem Erbe des Nationalsozialismus. Diese Zitate von, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Diese ganze Idee von Langzeitarbeitslose liegen uns auf der Tasche, können natürlich immer wieder auch geführt werden mit Ideen, die näher an den Nazis dran sind, als uns lieb ist. Deshalb glaube ich, wir müssen verstehen, auch aus einer emanzipatorischen Perspektive, das kann nicht bedeuten, dass man Arbeit überhöht und so einen Arbeitsfetisch auch aus linker Perspektive propagiert, sondern es muss bedeuten, dass man auch solidarisch ist mit all denen, denen angeblich Nichtarbeit vorgeworfen wird und dass wir viel mehr anfangen, darüber nachzudenken, was Nichtarbeit eigentlich für eine sinnstiftende und auch Gemeinschaft oder kollektiv stiftende Tätigkeit ist.
Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche geht's hier um die Ideologie deutscher Arbeit. Eine Ideologie, die vor allem im Nationalsozialismus zentral war für die Organisierung der Volksgemeinschaft und auch die Vernichtungspolitik der Nazis. Mein Gast ist der Autor Nicolas Lelle. Er untersucht in seinen Büchern die Geschichte des Begriffs deutscher Arbeit und auch dessen Kontinuität. Ja, mit Nicolas spreche ich zum einen über die antisemitischen Ursprünge des Mythos deutscher Arbeit, über seine Radikalisierung im Nationalsozialismus und wir sprechen auch darüber, welche Rolle Elemente dieser Ideologie noch heute spielen. Ich bin euer Host Lukas Andreka, ihr hört den Dissens-Podcast. Nicolas, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hi, guten Morgen.
Ja, mein Lieber, wir wollen über die Idee deutscher Arbeit sprechen. Eine Ideologie, wonach die Deutschen eine besondere Beziehung zur Arbeit haben sollen. Neben seiner Geschichte wollen wir vor allem über die Aktualität des Begriffs sprechen. Denn der Mythos deutscher Arbeit, der entstand zwar in den deutschnationalen Bestrebungen im 19. Jahrhundert und wurde dann später von den Nazis radikalisiert. Das lernt man, wenn man deine Bücher liest, aber der Begriff dient noch heute Rechten als Kampftopos, ja, und auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft prägt er, wie wir über Arbeit denken. Mhm. Vielleicht mal für den Anfang, bevor wir das Thema dann auch so peu à peu aufrollen, Nicolas. Wie ist die Ideologie deutscher Arbeit entstanden und wozu diente sie vor allem den Leuten, die sie ins Feld führten? Ja, vor allem vielleicht auch später den Nationalsozialisten.
Ja, deutsche Arbeit meint so eine Vorstellung davon, dass die Deutschen eine ganz besondere Beziehung zur Arbeit haben sollen. Deren Arbeit soll fleißig sein, die sollen gemeinnützig arbeiten, die sollen pünktlich sein, ihre Maschinen besonders gut. Das ist sozusagen das Selbstbild. Und das kennen wir alle aus der Gegenwart. Das ist was, was immer wieder ins Feld geführt wird, ist aber was, was sehr, sehr alt ist. Du hast mich jetzt gefragt, wie das genau entstanden ist. Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Tatsächlich ist es so, dass schon Martin Luther die Vorstellung propagiert hat, also im 16. Jahrhundert die Vorstellung propagiert hat, es gäbe sowas wie eine gute deutsche Arbeit. Und schon Martin Luther setzt die in strengen Kontrast zu dem, was er jüdische Nichtarbeit nennt oder konstruiert. Also die Vorstellung davon, dass Jüdinnen und Juden eine ganz andere Vorstellung von Arbeit haben und eine ganz andere Beziehung zur Arbeit. Insbesondere im 19. Jahrhundert spielt das eine wahnsinnig große Rolle, diese Idee, gute deutsche Arbeit auf der einen Seite, schlechte jüdische Nichtarbeit auf der anderen Seite. Und du hast mich gerade gefragt, welche Funktion das erfüllt. Es geht ganz viel um die Nationwerdung. Also es geht ganz viel darum, dass die Deutschen sich als deutsche Nation konstituieren im 19. Jahrhundert. Immer wieder wird die Frage gestellt, was ist überhaupt Deutsch? Da gibt es Antworten von Richard Wagner dazu, von Friedrich Nietzsche. Das spielt eine große Rolle im 19. Jahrhundert. Die Deutschlandfahne entsteht, das Lied entsteht, das wir heute als Nationalhymne haben. Und eine Teilantwort auf die Frage, was ist eigentlich Deutsch, ist immer, naja, eine ganz besondere Beziehung zur Arbeit. Mhm. Und es geht dann im 19. Jahrhundert, ist die Antwort immer kurz und knapp. Die Deutschen haben einen besonderen Gemeinschaftsbezug in ihrer Arbeit. Die sind loyal ihrem Arbeitgeber gegenüber, haben ein gutes Verhältnis zum Betrieb, freuen sich, wenn der Gewinn abwirft. Und das ist sozusagen ihre Form von Arbeit. Und das versteht man als positives Selbstbild dann, wenn man sich die Fremdbilder dazu anguckt. Nämlich die Vorstellung, dass der Jude, wie die Antisemiten immer sagen, der handelt nur für sich, der arbeitet nur in die eigene Tasche, der ist gierig, der hat sozusagen nicht im selben Sinne ein Gemeinschaftsverhältnis in der Arbeit. Die Idee ist ganz klar, es ging darum, eine deutsche Nation zu erschaffen, die völkisch gedacht war, die zutiefst antisemitisch konstituiert war und von vornherein auf rassistischem Ausschluss beruhte. Mhm.
Ja, super spannend. Jetzt ist es ja so, dass man sagen kann, okay, vielleicht ist das ein Ding der Vergangenheit und alles heute nicht mehr relevant. Mhm. Heute sind ja vielleicht auch eher so neoliberale Anrufungen an so einen Arbeitsethos irgendwie wichtig, ja, so in unserem Alltag vor allem. Und wenn es um die Beziehung zum Beispiel zu unserem Unternehmen geht, ne, work hard, play hard, wie auch immer so, ne? Also inwiefern ist diese Ideologie eigentlich heute noch relevant und lebt heute vielleicht noch fort? Vielleicht kannst du das mal ja vielleicht auch an einem Beispiel in der aktuellen Debatte deutlich machen.
Es ist tatsächlich eine wahnsinnig komplizierte Frage. Also die Frage nach den Kontinuitäten, wie viel von dem aus der Vergangenheit lebt in der Gegenwart fort, ist gar nicht so leicht, liegt natürlich auf der Hand, aber ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde zuerst mal über dieses Selbstbild und das Fremdbild reden wollen. Wir alle wahrscheinlich kennen Behauptungen davon, dass es sowas geben soll wie eine deutsche Arbeit. Da geht's schon los. Diese deutsche Arbeit, die Konzeption davon, dass es sowas gibt wie eine deutsche Beziehung zur Arbeit, die ist immer, beruht immer eigentlich auf völkischem Denken. Das heißt, hinter dem Ruf nach deutscher Arbeit verschanzt sich die Volksgemeinschaft. Auch da, wo das nicht so konzipiert wird, also auch da, wo man sagt, na ja, Made in Germany ist irgendwie ein Qualitätssiegel oder exaktes Arbeiten ist was ganz Besonderes. Mal ein ganz konkretes Beispiel. 2017 wurde die Bild-Zeitung 65 Jahre alt und hat damals so eine kostenlose Ausgabe in deutsche Haushalte verteilt. Und in dieser Ausgabe durften damals die sich im Wahlkampf befindenden BundeskanzlerInnen-Kandidaten durften Rede und Antwort stehen. Angela Merkel hat beantwortet die Frage, was ist Deutsch, mit einem ABC, also von A bis Z hat sie sich sozusagen Worte überlegt. Da standen diese beiden Worte, die ich eben genannt habe, unter M, Made in Germany, unter X stand exaktes Arbeiten. Also, in diesem Alphabet wurden zwei Punkte benutzt, um nochmal klarzumachen, wie wichtig die deutsche Arbeit ist. Mhm. Martin Schulz, der SPD-Kandidat damals, hat sich gefragt in seinem Text, ist Deutschland zu stark für Europa? Und hat das sofort verneint und gesagt, naja, wir arbeiten halt viel, wir arbeiten halt gut, das ist auch gut für Europa. Ärmel hochkrempeln und anpacken, so endete der Text. In beiden Texten wurde dieses Selbstbild propagiert von wir guten Deutschen haben eine besondere Beziehung zur Arbeit. In beiden Texten ging es aber explizit nicht um Fremd- oder Feindbilder. Dennoch, glaube ich, sieht man hier ganz gut, wie so ein Selbstbild weitergetragen wird bis in die Gegenwart. Und, das wäre jetzt meine Pointe, diese Selbstbilder kommen eigentlich ohne die Fremdbilder gar nicht aus. Wenn man sich überlegt, dass kurz vorher der Topos des faulen Griechen ein Riesenthema war, um zu erklären, warum Griechenland in eine Krise geraten ist. Mhm. Wenn man sich anschaut, dass heute Rechtsextreme à la Couleur von der AfD bis zu Pegida-Leuten regelmäßig wieder von arbeitsscheuen Deutschen sprechen, um klarzumachen, es gibt hier Deutsche, die eben nicht ihren Beitrag in dem Sinne leisten, wie wir das tun sollen. Wenn man sich anschaut, wie im Antisemitismus weiterhin darüber gesprochen wird, die seien gierig, die würden nicht arbeiten, die hätten den Zins, um uns zu knechten, dann sieht man, dass viel von diesen Selbst- und Fremdbildern bis heute fortlebt. Das war jetzt eine lange Antwort. Du hast gefragt, nachdem wir leben eigentlich in der neoliberalen Welt. Da geht's schon los. Ja, unser Arbeitskontext ist definitiv ein anderer als der zum Nationalsozialismus oder im 19. Jahrhundert. Wir haben es heute zu tun mit einem Postfordismus, der neoliberal überformt ist. Wir haben ganz andere Anforderungen an die Subjekte, die unternehmerisches Selbst sein sollen, um es einmal mit Ulrich Bröckling zu sagen. Da kann man sich schon fragen, wie viel von dem, wie wir heute konkret arbeiten, hat eigentlich was zu tun mit damals. Vielleicht sprechen wir darüber auch nochmal konkret. Was ich mir jetzt angeschaut habe und worauf die Antwort vor allem im Moment beruhte, ist quasi die politische Überformung von diesen Sachen. Also wie wird begründet, wie wir arbeiten? Wie wird begründet, dass es einen deutschen Sonderweg weiterhin geben soll? Wie wird der konstituiert und vor allem in Stellung gebracht zu all denen, von denen behauptet wird, sie seien die anderen? Mhm.
Aber mal eine Nachfrage, Nikolas, was ist denn das Besondere da in Deutschland? Mhm. Also zum einen ist es ja so, dass so diese neoliberalen Anrufungen vom individuellen Aufstieg durch harte Arbeit, ja, und auch dieser Standortnationalismus und die Klassengegensätze, die darin übergangen werden, das ist ja nicht typisch nur für Deutschland, das gibt es ja auch in vielen anderen Ländern. Vielleicht ist es in Deutschland aber besonders extrem, diese Vorstellung davon, dass wir alle in einem Boot sitzen, so für den deutschen Exportnationalismus, ne? Mhm. Und zum anderen auch die Konstruktion von der guten heimischen Bevölkerung, die hart arbeitet, und den bösen MigrantInnen oder den Faulen in der Hängematte, die auf Kosten der Gemeinschaft leben, das ist jetzt auch etwas, was Rechte überall in der Welt und nicht nur in Deutschland bedienen. Mhm. Also da stellt sich für mich auch die Frage, was ist da spezifisch deutsch, wenn man jetzt schaut, wie die Rechte ein Selbstbild durch Feindbilder konstruiert hierzulande. Also letztendlich, was ist das Besondere an der deutschen Arbeit?
Genau, ich würde sagen, es gibt Parallelen. Es gibt Analogien. Also wenn man sich anguckt, wie sich die europäische Rechte, aber nicht nur die europäische Rechte, sich organisiert, dann haben die wahnsinnig oft das Bild von wir sind fleißig, die sind faul. Diese ganzen Ideen davon, es gäbe sowas wie einen großen Austausch, es kämen jetzt Ströme von Musliminnen nach Europa, um hier die weiße Rasse auszutauschen, wie die Rechtsradikalen das nennen, beruht ganz viel auf dieser Idee von, die autochthone Bevölkerung ist fleißig, die anderen sind faul. Das ist was, wo sich die Deutschen nicht unterscheiden zu den anderen. Denn es gibt jeweils sozusagen deutsche Vermittlungsformen davon und besondere Anlässe, die man dafür benutzt. Aber ich würde sagen, das Argument ist parallel. Ein weiteres Argument ist parallel, nämlich immer dieses Treten nach unten, der Sozialchauvinismus, die Idee davon, es gibt in den jeweiligen Nationen und Völkern Leute, die eigentlich aktiviert werden müssen, die arbeitsscheu sind, die faul sind. Es gibt aber eine deutsche Besonderheit und die besteht darin, dass dieser Topos der deutschen Arbeit zutiefst antisemitisch ist und das immer schon war. Der steckt sozusagen im Kern dieser Idee deutscher Arbeit, steckte immer schon der Antisemitismus. Das geht bei Luther los und Hitler spitzt das gewissermaßen nur zu. Das ist was, wo ich sagen würde, das ist eine Besonderheit. Mhm. Das heißt nicht, dass Antisemiten aller Länder vielleicht auch den Juden vorwerfen, dass sie gierig seien und einen Zins erfunden hätten, um Leute zu knechten. Aber in dieses Selbstbild eingegangen, ist es meiner Ansicht nach am extremsten und am weitesten gedacht sozusagen in der deutschen Idee von Arbeit.
Ja, lass uns da auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen, wie genau dann Antisemitismus, Nationalismus und auch völkisches Denken da in der deutschen Vergangenheit zusammengewirkt haben, vor allem im Nationalsozialismus, ne? Bei dir lernt man ja, dass Hitler sich schon früh auch den Begriff deutscher Arbeit im Unterschied zu sogenannter jüdischer Arbeit zugewandt hat. Aber nochmal kurz zu heute, Nikolas. Also dieses Land heute definiert sich ja nach der Shoah als anti-antisemitisch. Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass der Antisemitismus nicht mehr da ist, ganz im Gegenteil. Aber er tritt vielleicht ja versteckter auf. Und wenn es um diese ja nationalistische Konstruktion von Deutschen durch gute in Abgrenzung zu schlechter Arbeit geht, dann scheint mir heute vielleicht auch der Rassismus viel dominanter. Vor allem Rassismus gegen MigrantInnen, ganz stark der antimuslimische Rassismus. Mhm. Und das ist indirekt dann eher, zumindest bei der extremen Rechten, verknüpft dann so mit verschwörungstheoretischen antisemitischen Erzählungen, vielleicht vom großen Austausch etwa, ne? Also wo dann so gesagt wird, da ist eine jüdisch imaginierte Elite, die dafür sorgt, dass hier so viele MigrantInnen, kulturfremde in Anführungszeichen MigrantInnen nach Deutschland kommen und uns umfolgen. Ne? Das ist ja so diese wahnwitzige Idee dahinter. Also, wie blickst du da drauf auf die Rolle von Rassismus und Antisemitismus heute?
Ich dachte, ich würde deinen Ausführungen komplett zustimmen. Ich würde auch sagen, auch in einer bestimmten Form von Islamfeindlichkeit sieht man sehr, sehr deutlich, wie sich diese Arbeitsideologie sozusagen benutzt wird, in Stellung gebracht wird. Ich dachte dann sofort noch an den Antiziganismus oder ja. Gatsche-Rassismus, wo das auch eine wahnsinnig große Rolle spielt, dass man Sintisse und Romja vorwirft, sie würden in Leben leben, im Glück ohne Arbeit. Und diese ganzen Bilder davon, sozusagen, die über diese Personen gezeichnet werden, haben ganz oft was damit zu tun, dass die angeblich den Restriktionen der Arbeitsgesellschaft, denen wir ausgesetzt sind, nicht im selben Sinne sozusagen ausgesetzt sind. Mhm. Antisemitismus bis heute spielt natürlich eine wahnsinnig große Rolle einerseits. Also wir haben es mit super vielen antisemitischen Vorfällen zu tun. Seit dem 7. Oktober ist es nochmal explodiert. Die Gewalt nimmt zu gegenüber Jüdinnen und Juden. Und gleichzeitig ist es was, wie du gerade gesagt hast, wir leben in einem Staat, der irgendwann entschieden hat zu sagen, wir sind eigentlich anti-antisemitisch, haben sowas wie eine Staatsräson, was auch immer das konkret bedeutet, aber es gibt hier quasi ein sehr sensibleres, empathischeres Verhältnis auch zum jüdischen Staat in der Welt. Das macht natürlich was. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie überträgt sich das trotzdem weiterhin in die Arbeitsideologie? Auch da habe ich gar keine einfache Antwort drauf. Mhm. Ich würde sagen, da, wo man sich anguckt, wenn Leute anfangen, deutsche Arbeit wieder als Topos zu organisieren, also namentlich die AfD, wo es wieder darum geht, dass man zum Beispiel eine völkische, starke Gemeinschaft braucht, dann ist der Antisemitismus oft nicht weit. Trotzdem, das hat was zu tun mit unserer Geschichte, stellt sich kaum noch jemand laut hin, wie das im 19. Jahrhundert war oder bis in die 1945er, und sagt, die Juden sind faul, die haben den Zins erfunden, um uns zu knechten. Das findet man vielleicht in rechtsradikalen Flugblättern, aber schon auch noch nicht mal mehr bei der AfD, geschweige denn in der bürgerlichen Mitte. Also ich glaube, meine vielleicht unbefriedigende Antwort wäre, wenn man sich genau anguckt, wer organisiert wo deutsche Arbeit, um das in Stellung zu bringen gegen die anderen, dann spielt Antisemitismus immer eine Rolle, aber natürlich lange nicht mehr so explizit, wie das vor 45 war. Und andere Fälle wie Rassismus, Antiziganismus, Islamfeindlichkeit spielen eine größere, sichtbarere Rolle, einfach weil die weniger tabuisiert sind zurzeit und mehr etabliert. Hm. Trotzdem, ich verstehe schon, irgendwas daran an diesen Kontinuitätsfragen ist trotzdem immer unbefriedigend, weil der Nationalsozialismus wurde nicht aufgearbeitet im Sinne von, wir leben in einer ganz anderen Gesellschaft. Aber wir leben in einer anderen Gesellschaft. Also wir leben nicht mehr im Dritten Reich, wir leben auch nicht mehr im Nationalsozialismus. Trotzdem gab es keine Stunde Null, es gab keinen radikalen Bruch. Altnazis haben die neue Republik aufgebaut. Wir haben es zu tun gewissermaßen mit einem Erbe des Nationalsozialismus. Aber es ist manchmal gar nicht so leicht, das sozusagen so punktgenau an so einem Beispiel zu sagen, guck mal, das ist das Erbe. Das war in den 60er Jahren viel einfacher, wo man sagen konnte, guckt euch das mal an. Da gibt es einen Altnazis, der hat den Sicherheitsdienst aufgebaut. Darüber reden wir vielleicht auch gleich noch. Der zeigt jetzt deutschen Managern, wie man zu führen hat. Da sieht man unmittelbar, da gibt es personelle Kontinuitäten. In so einer Welt leben wir nicht mehr. Und trotzdem müsste man mit Adorno fragen, sind die Bedingungen dafür, die den Faschismus gezeitigt haben, wirklich Vergangenheit? Und wahrscheinlich ist das nicht so.
Hm. Ja, mit Bezug auf die Arbeit ist, glaube ich, so eine Kontinuität zwischen dem NS und heute das deutsche Streikrecht, das im europäischen Maßstab ja einzigartig restriktiv ist. Da hatten wir auch eine Folge hier im Podcast zu. Und Nipperdey, auf den das zurückgeht, der war im NS schon Jurist und bei seiner Begründung, warum politischer Streik in Deutschland verboten gehört, in den damaligen Debatten, da spielte so eine Vorstellung davon, dass Streik ja nicht gut ist, weil er der Nation schadet, also der Gemeinschaft, ja, das spielte da auf jeden Fall eine Rolle, dass wir da alle im gleichen Boot sitzen, egal ob wir KapitalistInnen sind oder ArbeiterInnen. Das ist vielleicht auch so ein ganz konkretes Beispiel für eben diese Kontinuitäten.
Total. Ich glaube, diese ganze Idee von Betriebsharmonie und eigentlich sitzen wir im selben Boot, Unternehmerinnen, Arbeiterinnen, Angestellte sitzen im selben Boot, weil sie nämlich gemeinsam arbeiten für eine viel größere Sache. Das ist heute nicht mehr die Volksgemeinschaft. So hätten die Nazis das gesagt. Die Betriebsgemeinschaft arbeitet für die Volksgemeinschaft. Trotzdem arbeiten wir für den Standort Deutschland. Es gibt dann sozusagen da so transformierte Entitäten, die benutzt werden. Ja. Diese ganze Idee von Einheitsgewerkschaften und das ist alles so kuratiert und es gibt da eigentlich nichts Wildes drin und so, hat was zu tun auch mit der Weimarer Republik und mit der Reaktion auf die Weimarer Republik, nämlich das Dritte Reich.
Ja, Arbeit und Fleiß für den Standort, dieser Standortnationalismus in der Mitte, das zeigt, glaube ich, auch die Aktualität des Ganzen. Aber wie ist es eigentlich mit den Rechtsextremen, der AfD und der Neuen Rechten? Beziehen die sich, Nikolas, eigentlich auf die Ideologie deutscher Arbeit, also darauf, dass sich eine deutsche Gemeinschaft durch Arbeit konstituiert, sei es direkt oder vielleicht auch eher indirekt?
Also sie beziehen sich nicht explizit drauf im Sinne von, im Parteiprogramm steht drin, wir müssen die deutsche Arbeit besser organisieren. Also dieser Topos sozusagen wird nicht im strengen Sinne zitiert. Ich würde trotzdem sagen, dass sie den vertreten. Und zwar vertreten immer da, wo sie völkische Perspektiven beschreiben, also wo sie behaupten, es gäbe sowas wie eine völkische Entität, die gemeinsam arbeitet, und immer da, wo es um Faulheit der anderen geht. Alice Weidel hat mal im Bundestag gesagt, es gäbe alimentierte Messermänner mit Blick auf Islamisten. Und nicht nur Islamisten, sondern eben auch alle, die als muslimisch gelesen werden sind. Das sind genauso Momente, wo dieses wir guten, fleißigen Deutschen gegen die Faulen, die uns auf der Tasche liegen, organisiert und artikuliert werden. In diesem Sinne fängt die AfD, das tut sie auch einfach schon länger, aber in diesem Sinne versucht die AfD quasi was Völkisches zu organisieren, was sich wesentlich auch über Arbeit konstituieren soll. Die neue Rechte, die du gerade angesprochen hast, also Leute wie Kubitschek oder Sellner, ich glaube, da funktioniert es nochmal ein bisschen anders, weil die andere Referenzpunkte haben. Die arbeiten wahnsinnig viel mit Carl Schmitt. Das ist einfach eine wichtige Figur für die. Und dann geht es oft um die Texte von Carl Schmitt aus den 20er Jahren. Und in diesen Texten spielt Politik eine größere Rolle als Arbeit. Also auch der Carl Schmitt der 30er Jahre, auch Carl Schmitt im Nationalsozialismus, arbeitet gar nicht so viel mit so einem Dienstbegriff und mit dem Arbeitsbegriff. Und ich würde denken, dass das ein Grund ist, warum das dort auch nicht so eine zentrale Rolle spielt, im Sinne von, wir zitieren die deutsche Arbeit als ein relevanter Faktor und wir müssen Sozialpolitik machen, das spielt bei denen nicht so eine große Rolle, weil die mehr in diesem Freund-Feind-Schema immer denken und versuchen so metapolitisch sich zu organisieren. Mhm. Also, aber das könnte man ja, um nochmal einen Einschnitt zu machen, man könnte ja, wenn man sich ins AfD-Wahlparteiprogramm reinschaut, dann könnte man ja gucken, wie viel nationale Sozialpolitik steckt da drin. Die hatten sogar mal angekündigt, einen nationalen Sozialparteitag organisieren zu wollen, wo genau diese Fragen geklärt werden. Das macht die AfD sehr, sehr wenig. Die bearbeiten dieses Thema kaum. Die bearbeiten sehr viel Migrationsthemen, weil das damals macht Punkte. Wenn es um nationale Sozialpolitik geht, gibt es mal so Ideen wie Rente nur für Deutsche. Aber da sind die sozusagen noch gar nicht konkret geworden und werden es vielleicht auch nie.
Ja, es war ja auch immer ein Streitpunkt von Strömungen innerhalb der Partei. Vielleicht eher so diese völkisch-nationalsoziale Linie in Wirtschaftsfragen oder in Wohlfahrtsstaatsfragen, wie es dann so Höcke und Kruh vertreten haben, und dann Weidel eher vielleicht aus dieser neoliberalen Ecke.
Genau.
Wenn man es auf den Nenner bringen müsste, wäre es wahrscheinlich weniger für alle Arbeitenden, so wenn man es sich konkret anschaut, und das Wenige, was es gibt, dann aber für die Deutschen.
Mhm. So. Mhm. Es gab doch jetzt gerade eine ganz interessante Monitor-Recherche, die einmal so Zukunftsszenarien durchgeguckt haben, haben überlegt, okay, was würde passieren, käme die AfD in Thüringen zum Beispiel an die Macht, also würde den Ministerpräsidenten stellen. Und da ist total klar, also die machen keine Sozialpolitik für die Leute, die wenig Geld haben.
Ja.
Die machen keine Politik für Leute mit wenig Einkommen, die machen keine Politik für Arbeitslose, die machen keine Politik für die Leute, die unten sind sozusagen in dieser Gesellschaft.
Ja, voll. Aber das Angebot, Teil eines Volks zu sein, in dem die anderen dann, also die anderen gemeint hast, die Frauen, die Queers, die Muslime, in dem die nichts zu melden haben, beziehungsweise gleich ganz vertrieben werden, dieses Angebot, andere fertig zu machen, das ist, ja, spricht dann doch einige an.
Und genau da gibt's ja auch wahnsinnige Parallelen zur NSDAP. Auch die NSDAP hat immer so getan, als würde sie alle organisieren, würde alle gemeinsam stark machen. Aber was bedeutet denn dieses Starkmachen? Es bedeutete nur, dass die Leute dann eben Teil einer angeblich großen Volksgemeinschaft sind.
Mhm.
Praktisch, ökonomisch haben die Nazis auch den Leuten wenig gegeben. Also das sind jetzt nicht die Löhne gestiegen oder es sind jetzt keine sozusagen Produktionsmittel vergesellschaftet worden. Die Arisierungen, kann man sagen, also dass Leute beraubt worden sind, Jüdinnen und Juden beraubt worden sind. Das ist was, was zu Teilen ja auch der deutschen Bevölkerung zugute kam. Aber die Sozialpolitik der Nazis war auch keine für den kleinen Mann, wie sie immer gern gesagt haben.
Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Vielleicht können wir nachher nochmal über die Aktualität des Ganzen sprechen, aber ich würde gerne zunächst nochmal einen Schritt zurückgehen, Nikolas, und über die Geschichte des Begriffs deutscher Arbeit sprechen, denn da befasst du dich ja auch viel mit.
Mhm.
Also lass uns nochmal an den Anfang gehen. Du hast ja schon eingangs von Martin Luther gesprochen, der im 16. Jahrhundert da von deutscher Arbeit spricht. Und dann war ja vor allem das 19. Jahrhundert und vor allem da die nationale Bewegung oder der aufkommende Nationalismus, der war dann ja auch wichtig für die Etablierung des Begriffs. Vielleicht kannst du das mal genauer ausführen. Wie kam der Mythos deutscher Arbeit in die Welt? Was waren da Ideengeber dann später im 19. Jahrhundert? Und wie fand er auch Verbreitung?
Die Frage nach dem Ursprung und wer hat es erfunden, ist immer wahnsinnig kompliziert zu beantworten. Auch da habe ich keine befriedigende Antwort. Ich weiß nicht, wer den Begriff deutscher Arbeit eingeführt hat. Mir ist es bei Martin Luther untergekommen. Der hat ein Buch geschrieben, dazu nur ganz kurz. Dann springen wir ins 19. Jahrhundert. Martin Luther schreibt ein Buch, das heißt »Von den Juden und ihren Lügen«. Das ist erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und in dem Buch versucht er zu beweisen, warum die Juden nicht das auserwählte Volk sein können, weil es kam ja der Messias aus seiner Perspektive, deshalb kann da was dran nicht stimmen. Und interessant ist an diesem Buch und schrecklich gewissermaßen auch, dass die Begründung für dieses Argument eben nicht aus der Bibel genommen wird, also nicht aus der Theologie, sondern aus der Ökonomie.
Mhm.
Luther sozusagen blickt in die Wirtschaft, die er gerade erlebt, sagt, es gibt hier fleißige Deutsche, die arbeiten und die werden aber eigentlich bedroht von den Juden, wie er sagt, die mit dem Zins und dem Zinseszins gewissermaßen einen Trick erfunden haben, um nicht arbeiten zu müssen, um ohne Finger krümmen zu müssen, gewissermaßen in Reichtum zu leben. Dieser Vorwurf, der wird dann in den nächsten Jahrhunderten immer wieder vorgeführt und vor allem spielt das im 19. Jahrhundert eine gigantische Rolle. Darum ging es auch in dem Buch Arbeit, Dienst und Führung, dass ich geschrieben habe, dass ich mir einmal das 19. Jahrhundert angeguckt habe als ein Jahrhundert, in dem in Kultur, in Theaterstücken, in Romanen, in politischen Debatten immer wieder dieselbe Idee propagiert wird. Nämlich, es gäbe sowas wie eine gute deutsche Arbeit, die zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute in Gemeinschaft arbeiten und die wird in Kontrast gesetzt zu jüdischer Nichtarbeit. Ich nenne mal zwei Beispiele.
Mhm.
In den 1850er Jahren wird ein Buch herausgebracht von Gustav Freitag. Das ist ein Nationalliberaler, also ein Liberaler, der auch in der Paulskirche als Parlamentarier saß. Also sozusagen, heute würde man sagen, jemand aus der Mitte, kein Rechter. Der veröffentlicht ein Buch, das heißt Soll und Haben, ist zu der Zeit ein Bestseller, stand in sehr, sehr vielen deutschen Bücherregalen. Und in diesem Buch beschreibt er die Geschichte von zwei Kaufmännern in Ausbildung. Da gibt's auf der einen Seite die Person, die er unseren Held nennt. Anton Wohlfahrt heißt der, das ist der Protagonist der guten deutschen Arbeit. Der hat Liebschaften, der hat Beziehungen, der ist seiner Familie loyal und vor allem seinem Arbeitgeber. Und deshalb ist es auch die Person, die in diesem Buch dann irgendwann sagen darf, wir freuen uns doch darüber, wenn unser Betrieb am Ende des Jahres Gewinn abgeworfen hat.
Mhm.
Stellt das Buch das dar, das ist die gute deutsche Arbeit, wie man sie sich im 19. Jahrhundert vorstellt. Und das versteht man vor allem dann, wenn man sich den Gegenspieler anguckt. Der Gegenspieler heißt Veitel Itzig, wird Judenknabe genannt, redet auch nicht Hochdeutsch, wie wir das tun, sondern kriegt so eine ganz komische Syntax, das soll jiddisch sein, ist es aber nicht. Dieser Veitel Itzig, der zeichnet sich dadurch aus, dass er keinerlei Beziehungen hat. Der hat keine Freundschaften, der ist auch seinem Arbeitgeber nicht loyal, der geht nach Feierabend noch in die Straßen und versucht so Geschäfte in die eigene Tasche zu machen. Der ist gewissermaßen hyperaktiv. Während bei Luther den Juden vorgeworfen wird, dass sie faul sind, ist es im 19. Jahrhundert schon so, dass man im Antisemitismus sieht, dass Juden nicht Passivität vorgeworfen wird, sondern eher eine Form von Hyperaktivität. Hm. Also die arbeiten sozusagen rastlos, nur noch in die eigene Tasche, kennen keinerlei Gemeinschaft mehr. Das war ein Beispiel. Das zweite Beispiel, 1879 veröffentlicht ein Berliner Professor namens Heinrich von Treitschke, das war ein Historiker und Politiker, in Berlin an der Universität war der Prof, veröffentlicht einen Text mit dem Titel »Unsere Aussichten«. In diesem Text versucht er, in kurz und knapp zu sagen, wir sehen gerade eine Migrationswelle von europäischen Jüdinnen aus dem Osten, also aus Polen, aus Osteuropa, die wollen hier nach Deutschland kommen, weil es dort Pogrome gibt, aber, so sein Argument, die seien nicht integrierbar. Und warum sind die nicht integrierbar? Naja, die haben kein gesundes Verhältnis zur Arbeit. Der Text endet dann mit den Worten, die vielleicht alle schon mal gehört haben, nämlich, die Juden sind unser Unglück. Das sind jetzt zwei Beispiele dafür, wo Leute... Treitschke verstand sich als Antisemit, das noch in Klammern. Gustav Freitag nicht. Der hat ein Leben lang sich gegen Antisemitismus eingesetzt und für Jüdinnen und Juden. Beide führen aber, wenn sie anfangen, über das zu reden, was gute deutsche Arbeit ist, antisemitische Argumente ins Feld. Hier sieht man ganz gut, wie das an völlig verschiedenen Stadien eine Rolle spielt im 19. Jahrhundert. Es gibt Theaterstücke, die heißen Die deutsche Arbeit. Es gibt Texte, so frühe Volkskundetexte von Wilhelm Heinrich Riehl heißt der, gibt es auch ein Buch, das heißt Die deutsche Arbeit. Also das spielt quasi im 19. Jahrhundert eine Wahrheit.
Ja, ist auf jeden Fall krass, wenn du davon erzählst, weil wenn man den Namen und den Timestamp weglässt, also weglässt, dass das die Dudes da waren oder dass das im 19. Jahrhundert war, dann könnte man das heute auch auf Twitter lesen.
Ja.
Also dieses gesundes Verhältnis zur Arbeit, das erlebst du auch heute noch ständig in der einen oder anderen Form. Ne?
Ja, ich will noch einen Punkt mehr machen. Bei Treitschke im Text heißt es, die Juden kontrollieren die Presse. Also es ist das Lügenpresse-Argument. Und jetzt gibt's endlich Antisemitenvereine, die sich gründen und Widerstand leisten. Das ist das Argument bei Treitschke. Mhm. Genau das findet man auf Social-Media-Kanälen ständig. Die Vorstellung, Jüdinnen, Juden oder aber auch die Zionisten würden irgendwie Presse kontrollieren. Und jetzt gäbe es aber endlich den kleinen Mann, der sich organisiert und Widerstand leistet.
Ja, spannend. Vielleicht können wir mal jetzt den Bogen schlagen, Nikolas, zum Nationalsozialismus. Denn während des NS-Regimes, das lernt man in deinen Arbeiten, da wurde der Begriff dann innerhalb des Konzepts der Volksgemeinschaft, ne, also deutsche Arbeit, Arbeiten für die Gemeinschaft, dann weiter radikalisiert. Mhm. Ich habe auch gelernt bei der Lektüre, dass Adolf Hitler schon 1920 in einer seiner allerersten Reden Bezug genommen hat auf die deutsche Arbeit. Also vielleicht kannst du mal erläutern, wie haben sich denn die Nationalsozialisten im Allgemeinen auf diesen Begriff bezogen? Wie haben sie den genutzt? Und wie bezog sich vielleicht auch konkret Hitler auf die deutsche Arbeit?
Die Nationalsozialisten konstituieren sich als Partei im Ausgang des Ersten Weltkriegs. Also 1918, 1919 treffen sich da Männer in München, einer Stadt, in der Zeit viel los ist. Viele rechte Organisationen und Parteien gründen sich in der Zeit in München. Treffen sich drei Männer, die heute weitgehend unbekannt sind. Adolf Hitler spielte da kurz noch keine Rolle. Der kommt quasi erst in der zweiten Hälfte 1919 dazu. Diese Leute treffen sich und versuchen, eine neue Partei zu gründen. Und die heißt erstmal nur Deutsche Arbeiterpartei. Und wenn man sich anguckt, was diese Leute in diesen Jahren, das habe ich gemacht, 1918, 19 an Texten veröffentlichen, an Flugblättern, an Pamphleten, auch an so einer Art Manifesten, dann spielt immer eine Riesenrolle, dass sie sagen, wir werden unterdrückt. Von wem werden wir unterdrückt? Naja, von dem Juden. Wenn ich das sage, meine ich das in dicken Anführungszeichen. Der hat nämlich den Zins, der hat die Zinsknechtschaft erfunden und die müssen wir jetzt endlich brechen, damit wir wieder schaffen können, damit wir als Deutsche uns wieder in unserer Arbeit konstituieren können. Es gibt ein Flugblatt, da steht drüber, an alle Arbeiter, an alle, die arbeiten, egal was und wo sie arbeiten, wenn sie nur arbeiten. Hm. Da sieht man schon sehr gut, deutsche Arbeit unterscheidet sich nicht, oder der Unterschied zwischen deutscher Arbeit und jüdischer Nichtarbeit ist für die Nazis nicht einer zwischen guter Handarbeit hier und schlechter Kopfarbeit da, könnte man ja denken, sondern vielmehr einer, es geht darum, wie die Arbeit ausgeführt wird. Wird sie für die Volksgemeinschaft getan oder nicht? Das versteht man vor allem dann, wenn man sich anguckt, was Adolf Hitler in der Zeit geschrieben hat. oder vor allem geredet hat. Der kommt zu Ende 1919 dazu. Der ist schon die Person, die im Februar 1920 das 25-Punkte-Programm vorliest, die Umbenennung in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei dann auch artikuliert. Und er ist jemand, der im August 1920 eine Rede hält in München vor 3000 Leuten mit dem Titel »Warum sind wir Antisemiten?« Diese Rede ist komplett überliefert, also man kann auch publiziert, man kann die sozusagen auch nachlesen. Es lohnt sich tatsächlich, weil man dann versteht, wie die frühen Nazis, was die interessiert hat, wie die versucht haben, die Deutschen sozusagen zu organisieren und auf ihre Seite zu ziehen. Da drin spielt Nationalismus eine riesige Rolle. Es spielt irgendeine weirde Form von Sozialismus eine Rolle, nämlich ein Nationalsozialismus, der eigentlich sowas sagen will wie, wir müssen alle dazu zwingen, mitzumachen. Und vor allem Antisemitismus spielt die zentrale Rolle. Und in dem Text, also in der Rede sozusagen, sagt Adolf Hitler, gute Arbeit ist eine, die man für andere tut und nicht nur für sich selbst. Könnte man ja erstmal denken, das klingt gar nicht so unsympathisch.
Altruistisch fast schon, ne?
Fast schon altruistisch. Bei Hitler ist aber ganz klar, es geht nicht um alle anderen. Es geht nämlich nur um die arischen anderen. Mhm. Also, gute Arbeit ist eine, die man im Dienst an der Volksgemeinschaft tut. Das ist die Formel, in die die Nazis diese Ideen aus dem 19. Jahrhundert übersetzen und auch radikalisieren. Denn dort war es so ein allgemeiner Gemeinschaftsbegriff, irgendwie für den Betrieb, für die Familie. So richtig bezog sich das nicht auf eine nationale Entität. Das machen jetzt die Nazis. Die sagen, Arbeit ist dann gut und deutsch, wenn sie der deutschen Volksgemeinschaft dient, die stark sein soll und autark werden muss. Da sieht man auch schon eigentlich ideologische Kriegsvorbereitungen, die aber erst sozusagen ja 19 Jahre später dann sozusagen in Praxis übersetzt werden. Mhm. Also Hitler spitzt gewissermaßen auch zu, was aus dem 19. Jahrhundert ihm vorliegt. Ab dann spielt das eine Riesenrolle. In nationalsozialistischen Texten aus den 20er, vor allem aus den 30er Jahren, spielt diese Idee Dienst an der Volksgemeinschaft eine zentrale Rolle. Das wird wie so ein stehender Begriff im Nationalsozialismus auch losgelöst von dem Erfinder Adolf Hitler. Und die machen damit dann konkret Politik. Also die reden nicht nur, in den 20er tun sie das, sondern sobald die an der Macht sind, übersetzen sie das in Praxis, übersetzen das in Politik und eben auch in eine verbrecherische Politik, die sich in Verfolgung und Vernichtung später ausdrücken wird.
Ja, Leute, gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil unseres Gespräches hier, aber ich nutze die kurze Pause mal für einen klitzekleinen Dissens-Podcast-Werbeblock, denn bitte erinnert euch dran, ich kann Dissens nur kostenlos für alle Menschen da draußen zur Verfügung stellen, weil es Fördermitglieder gibt, die monatlich 3, 6 oder 10 Euro geben. Nur mit diesen Beiträgen ist es mir möglich, Dissens werbefrei, unabhängig und kostenlos für alle zu senden. Wenn dir dieser Podcast hier also gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Dabei sein kannst du schon ab 3 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, wie gesagt, sondern du hast auch wöchentlich die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Nicolas Lelle, das aktuelle Arbeit macht frei, Annäherung an eine NS-Devise. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du mitmachen kannst bei Dissens, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Jetzt geht's hier weiter mit Teil 2 unseres Gespräches. Mein Gast ist Nicolas Lelle. Er arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung und beschäftigt sich vor allem mit Antisemitismus, der Erinnerung an den Nationalsozialismus und deutscher Arbeit. Ja, Nicolas, wir wollen auch noch über das, was du zuletzt erwähnt hast, also die Verknüpfung von Arbeit und Vernichtung im Nationalsozialismus, darüber sprechen. Das thematisierst du ja auch in deinem aktuellsten Buch. Mhm. Aber nochmal zu dieser Vorstellung Arbeit als Dienst an der Volksgemeinschaft, also wie sich die Volksgemeinschaft da durch Arbeit konstituiert. Es wirft nämlich vielleicht auch mal ein Licht dadurch, dass der NS eben nicht nur Führerstaat, nicht nur Unterdrückungsregime war, sondern auch Massenbewegung, also auch der Mitmachaspekt, könnte man vielleicht sagen, in dem Ganzen. Mhm. Also vielleicht kannst du das mal ausführen und da hat ja bestimmt auch eine Rolle gespielt, wie die Nationalsozialisten Arbeit erfahrbar gemacht haben, wie sie alte Institutionen der Arbeit, zum Beispiel die Gewerkschaften, zerstört haben und auch neue NS-Arbeitsstrukturen aufgebaut haben.
Wenn die Nationalsozialisten an die Macht kommen, versuchen sie eigentlich vor allem symbolische Akte einzuführen, die den Deutschen zeigen sollen, es gibt sowas wie eine deutsche Arbeit und wir können das quasi auch erfahrbar machen. Ein konkretes Beispiel. Im März 1933, die Nazis sind quasi 4 Wochen an der Macht oder 5, verkünden sie, dass der 1. Mai ab jetzt staatlicher Feiertag wird. Das ist er bis heute. Damals hieß der Tag dann Tag der nationalen Arbeit. Mhm. Und dieser 1. Mai 1933 wird dann organisiert von der Partei. In ganz vielen Städten gibt es große Aufmärsche. Auf diesen Aufmärschen sind jetzt nicht mehr Arbeiterinnen gemeinsam am Marschieren, wie das früher war, für ihre Interessen, sondern die marschieren jetzt zusammen mit Unternehmerinnen und Angestellten. Hier sieht man schon, die deutschen Arbeiter sollen gemeinsam marschieren. Hier in Berlin gab es so Säulenmärsche aus 6 Säulen, die trafen sich in der Mitte im Tempelhofen, auf dem Tempelhofer Feld. Dort wurde eine große Tribüne aufgebaut. In der Mitte der Tribüne steht an dem Abend Adolf Hitler. Über diesem Tempelhofer Feld, wo 1 Million Menschen sich versammeln, schwebt ein Zeppelin und in diesem Zeppelin ein Radiomoderator, der quasi live kommentiert, was unten los ist, um den Leuten zu zeigen, wir sind eine große Masse, wir sind alle deutsche Arbeiter, die gemeinsam jetzt diesen Staat begrüßen. Mhm. Am 2. Mai, also einen Tag später, werden die Gewerkschaften verboten, werden die Gewerkschaftshäuser besetzt, Funktionäre verhaftet, Dachau ist schon gegründet, Leute kommen, also Funktionäre der Gewerkschaften kommen schon ins Konzentrationslager. Hier sieht man ganz gut, wie Aktivierung und Disziplinierung im Nationalsozialismus zusammengehen, gewissermaßen fast auf den Tag genau zusammengehen. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und nochmal 8 Tage später, am 10. Mai, gründen die Nazis dann die Deutsche Arbeitsfront. Und diese Deutsche Arbeitsfront soll gewissermaßen der nationalsozialistische Ersatz sein für die Gewerkschaften. Jetzt organisieren sich nicht mehr nur diejenigen, die ein gemeinsames Interesse haben, sondern es organisieren sich alle deutschen Arbeitenden, egal was und wo sie arbeiten, wenn sie nur arbeiten, so könnte man sozusagen das Flugblatt von 1919 noch im Ohr haben. Die organisieren sich jetzt gemeinsam, sollen gemeinsam Urlaub machen. Kraft durch Freude werden einige kennen. Diese gemeinsamen Urlaubfahrten, das war ein Unteramt von dieser Deutschen Arbeitsfront. Das sind so Beispiele dafür, wie die Nazis versuchen, diesen deutschen Arbeitsbegriff auch erfahrbar zu machen, also in Praktiken zu übersetzen. Ja, mit dem Ziel, die Leute zur Mitarbeit anzuregen. Die Leute sollten zu willigen Vollstrecker werden. Und auf eine Art hat das ja auch funktioniert. Relativ schnell wurden dann auch sehr, sehr viele Menschen verhaftet. Es wurden auch schon Leute umgebracht, das wissen wir alles. Aber es gab einfach auch Angebote. Es gab Angebote für den guten deutschen Arbeiter. Wenn er mitmacht, hat er was davon. Und einige, viele hatten was davon. Viele haben das Angebot angenommen und sich im Dritten Reich ja ganz gut eingerichtet.
Ja, zur deutschen Arbeit im Dritten Reich, da gehört eben auch die Mitarbeit vieler an der NS-Vernichtungspolitik, der Shoah. Nikolas, du beschäftigst dich in deinem aktuellsten Buch auch mit der NS-Devise Arbeit macht frei. Eine Inschrift, die ja bei vielen KZ-Toren hing. Mhm. Das war ja einerseits gemeint, glaube ich, als Verhöhnung der Häftlinge, die durch die Arbeit nicht freikamen, sondern eben vernichtet werden sollten. Du thematisierst aber noch eine zweite Bedeutungsebene, nämlich die Täteransprache, also die Leute, die da in den KZs gearbeitet haben und die deutsche Arbeit verrichtet haben. Also wie müssen wir diese NS-Devise und KZ-Inschrift Arbeit macht frei vor dem Hintergrund deutscher Arbeit verstehen?
Es ist ja schon total interessant, dass die Nationalsozialisten an vielen Stellen Organisationen erfinden, Sinnsprüche erfinden, in denen es immer um Arbeit geht. Und trotzdem wissen wir total wenig darüber. Arbeit macht frei ist total berühmt. Super viele Leute werden den Schriftzug in Auschwitz im Stammlager 1 sofort vor Augen haben, wenn ich diesen Satz sage, werden wissen, wie das aussieht. Und trotzdem gibt es kaum Beschäftigung damit, was das zu bedeuten hat. Warum machen die Nazis das? Also einen Schritt zurück. Konzentrationslager gibt es ab 1933. Dachau habe ich schon genannt. Natürlich im Deutschen Reich. Und sobald dann der Zweite Weltkrieg losgeht, ab 1939 werden dann große Konzentrationslager auch in Osteuropa aufgebaut. Auschwitz-Birkenau ist ja sozusagen nur das berühmteste Vernichtungslager. Auch da gab es ja bei der Aktion Reinhardt noch viele andere. Treblinka, Sobibor, Majdanek, ich will es einmal nennen. Es gab hunderte Konzentrationslager in Deutschland, vor allem wenn man die Außenlager mitzählt. Uns ist allen klar, dass niemals jemand durch seine Arbeit in diesen Konzentrationslagern frei kam. Also im Sinne von, du hast genug gearbeitet, du darfst nach Hause gehen. Sowas gab's nicht. So funktionieren Konzentrationslager nicht. Warum bringen die Arbeit macht frei an? Wessen Arbeit soll hier eigentlich wen frei machen? Das ist das, was ich mich in dem neuen Buch gefragt habe. Hm. Ich bin vor allem deshalb eigentlich auf diese Frage gekommen und auf diese Überlegung, da mal mehr dazu zu machen, weil ich ein Dokument gefunden habe von 1943, wo ein Nationalsozialist, Robert Ley hieß der, das war der Leiter oder der Vorsitzende dieser Deutschen Arbeitsfront, die ich eben schon genannt habe, der hat einen Text veröffentlicht und der Text hieß Unsere Arbeit macht uns frei. 1943 ist Stalingrad schon vorbei, also die Wehrmacht ist schon auf dem Rückzug, der Krieg ist sozusagen praktisch schon verloren, wenn man rückblickend sozusagen dahin schaut. 1943 gibt's schon 10 Jahre lang Dachau und es gibt 2 Jahre lang Auschwitz. Es gibt diese ganzen Konzentrationslager schon. Die Shoah findet statt. Robert Ley kannte diesen Satz auf jeden Fall. Viele Konzentrationslager, nicht alle, waren relativ nah an Orten. Also Dachau zum Beispiel ist neben dem Ort Dachau. Das heißt, da waren auch Anwohnerinnen, Passantinnen sind vorbeigelaufen, kannten dieses Lagertor, wo stand Arbeit macht frei. Und da setzt sich ein Nationalsozialist hin und ruft seinen deutschen Volksgenossen zu, unsere Arbeit macht uns frei. Das fand ich irritierend oder überraschend, weil man ja denken würde, man könnte ja denken, Arbeit macht frei ist halt Verhöhnung, das ist halt Zynismus, das ist Lüge. Die wollten den Häftlingen zeigen, niemals werdet ihr freikommen. Hm. Das haben sie auch getan, so wurde es auch verstanden. Ich glaube, es gibt aber einen zweiten Bedeutungsgehalt und um den geht es in meinem neuen Buch, nämlich die Vorstellung, die Nazis glaubten, ihre gute deutsche Arbeit macht sie frei. Und zwar frei wovon? Frei vom Juden, vom Jüdischen. Denn die Nazis dachten, sie haben in den Juden das Übel in der Welt identifiziert. Das schreiben die schon ab 1918, 1919. Das ist das Übel in der Welt. Die stecken hinter der Zinsknechtschaft, hinter dem Finanzkapital. Und wenn wir die aus der Welt geschafft haben, dann ist die Welt gewissermaßen erlöst. So brutal das klingt, der Shoah-Forscher Saul Friedländer zum Beispiel nennt deshalb auch den Antisemitismus der Nazis Erlösungsantisemitismus. Was man, glaube ich, verstehen muss, ist, es gibt im Nationalsozialismus nicht nur die Praxis der Vernichtung durch Arbeit, sondern Vernichtung ist selbst auch Arbeit für die Nazis. Es gibt also auch Vernichtung als Arbeit. Auschwitz war Arbeitsplatz. Es gibt Leute, die haben das als Arbeit gemacht. Leute umbringen, weil sie glaubten, die Volksgemeinschaft sozusagen wird stärker, wenn sie von Juden gewissermaßen erlöst ist.
Ja, verstehe. Also sowohl die Verhöhnung der Häftlinge als auch das Schulterklopfen für die Mörder, ne, die dadurch das Tor zur Arbeit gehen und die Inschrift sagt ihnen, ihr tut da was, was das deutsche Volk befreit mit eurer Arbeit.
Das wäre mein Interpretationsvorschlag. Ich glaube, meine Antwort ist sowohl als auch. Also das ist eine Botschaft gewesen an die KZ-Häftlinge, aber es kann auch eine Botschaft gewesen sein an die KZ-Aufseherin. Und wenn wir uns einen Moment mal, glaube ich, auf diesen Gedanken einlassen, dann findet man plötzlich, versteht man ganz viel über den Nationalsozialismus dadurch, dass man sich diesen drei Worten mal zuwendet. Das habe ich versucht, gewissermaßen, in diesem neuen Buch, das du angesprochen hast.
Hm. Nikolas, ich würde gerne jetzt nochmal nach vorne schauen, ne? Welches Nachleben denn dann die Idee deutscher Arbeit nach dem Ende des Nationalsozialismus hatte, also nach 1945, in der sich konstituierenden Bundesrepublik. Denn da redet natürlich niemand mehr von der Volksgemeinschaft und auch von der Arbeit als Dienst an der Volksgemeinschaft ist da nicht mehr die Rede. So, du sagst aber, dass der Mythos deutscher Arbeit und die NS-Arbeitsauffassung untergründig auch dann noch überdauert haben. Und das hat natürlich dann auch unmittelbar in der Nachkriegsgeschichte auch viel mit personellen Kontinuitäten zu tun. Mhm. Erläutert das aber nochmal, mit was wird da gebrochen in der neuen Bundesrepublik und was bleibt bestehen oder lebt dann auch in angepasster Form fort?
Ich würde das genauso sagen wie du, nach 1945 sind bestimmte Sachen nicht mehr möglich. Man kann nicht mehr im selben Sinne selbstbewusst Antisemit sein, wie man das vor 1945 sein konnte. Das ist auf jeden Fall so. Der Antisemitismus ist damit trotzdem nicht aus der Welt. Die Adorno und Horkheimer schreiben in ihrem Text Elemente des Antisemitismus in der Dialektik der Aufklärung den Satz, denn es gibt keine Antisemiten mehr und meinen damit natürlich nicht, Antisemitismus ist aus der Welt geschafft, aber kaum jemand will das noch sein. Ich meine, heute gehen Rechtsextreme vor Gericht, weil Leute sie als glühende Antisemiten bezeichnet haben. Mhm. Da merkt man schon, da ist was passiert. Und trotzdem, der Nationalsozialismus war mehr als der eliminatorische Antisemitismus. Und vor allem der eliminatorische Antisemitismus war zutiefst verwoben in die Vorstellung von der Volksgemeinschaft, in die Vorstellung von Arbeit, in die Vorstellung von Führung, von Folgen. Nicht mit alledem wurde gebrochen. Nicht all diese Facetten, die ich gerade genannt habe, wurden als zum Kern des NS gehörend verstanden, glaube ich. Man hat sich zwar angefangen auseinanderzusetzen mit dem Antisemitismus, auch viel zu wenig und viel zu sporadisch, aber zumindest gibt es so eine Art von Tabuisierung für den Moment, wenn gleich die Vorfälle nicht aufhören. Aber gerade was die Arbeitsauffassung angeht, hat sich da einfach niemand drum geschert. Nach 1945 machen dieselben Leute, führen die Betriebe wie nur vor 1945. Wir reden immer über die Gerichte und die Polizei und die Politiker und wissen dann, naja, da waren wahnsinnig viele Leute mit NSDAP-Parteibuch weiterhin in wichtigen Schaltstellen. Das ist natürlich in der Ökonomie gar nicht anders. Also Leute, die vorher Unternehmen geführt haben, führen auch nachher Unternehmen. Mhm. Es gibt diesen Nordhof heißt der ab 1948 oder 49 bei VW Chef wird und bleibt das auch für 20 Jahre. Der wird dann da Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender und hat da ganz verschiedene Posten. Der war 1945 in einem Opel-Werk als Chef, als Betriebsführer, wie die Nazis das genannt hätten. Das heißt, natürlich hat der im NS gelernt, wie man führt und überträgt das in der Praxis auch dann in das VW der Nachkriegszeit. Ich habe mir dessen Reden mal angeguckt. Wie spricht der eigentlich seine Belegschaft an? Die hieß früher Gefolgschaft, jetzt heißt sie Belegschaft. Wie redet er die Leute an? Und dann merkt man, naja, klar, der redet nicht im selben Sinne antisemitisch, der hat auch nicht mehr die Idee von so einem Führerkult oder redet auch nicht mehr von Herrenrasse vielleicht. Aber dieses, wir alle sitzen im selben Boot, müssen gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, wir schaffen das, wir ziehen den Karren aus dem Dreck. Das ist natürlich eine Ansprache, eine aktivierende Ansprache, die der in den 30er Jahren gelernt hat und probiert hat. Anderes Beispiel. Es gibt eine Person, Ende der 50er Jahre, ich glaube ab 1956, wird der in der Bad Harzburger Akademie für Führungskräfte, der Vorsitzende, diese Person lehrt dann für so 15, 17, 18 Jahre deutsche Manager das Führen. Das macht er wahnsinnig erfolgreich. Das Harzburger Modell ist dann das deutsche Führungsmodell der Zeit, also in den späten 50er und vor allem in den 60er Jahren schicken alle großen Firmen ihre Leute nach Harzburg. Die sollen dort endlich lernen, wie man ordentlich führt. Und diese Person, Reinhard Höhn heißt diese Person, die hat praktisch natürlich schon eine zweite Karriere, macht sie gerade. Die erste Karriere ist eine Karriere, die diese Person in den 30er Jahren gemacht hat. Reinhard Höhn hat den Sicherheitsdienst aufgebaut. Das ist der Geheimdienst der SS. Der war gut befreundet mit Heinrich Himmler. Heinrich Himmler hat den protegiert. Das war ein großer Gegenspieler zu Carl Schmitt. Wird dann auch in diesen Machtkämpfen, die die Nazis so gerne untereinander geführt haben, so ein bisschen ausgebotet und wird dann Professor an der Berliner Universität. Dieser Reinhard Höhn beschäftigt sich in den 30er und 40er Jahren schon damit, was es eigentlich heißt zu führen. Der schult zum Beispiel so Führungskräfte bei der Hitlerjugend, macht da so Seminare dazu, was heißt eigentlich führen. Dann sagt er, ja, jede Gemeinschaft braucht immer einen Führer und das zeichnet sich dadurch aus, dass man kameradschaftlich ist, dass man auf Augenhöhe mit den Leuten führt. Also man ist sozusagen nicht von oben herab, das sind keine Untergebenen von dir, sondern das sind Kameraden. Das heißt nicht, dass das antihierarchisch funktioniert, aber die Hierarchie funktioniert sozusagen ein bisschen anders, als wir das bei so ganz autoritären Systemen gewöhnt sind. Der hat das Gefühl, in den 30er Jahren etabliert eigentlich einen Gegenentwurf zum Kaiserreich, zu diesem eine Person entscheidet in einem Betrieb über alles. Und genau diese Sachen, die er da sich erdenkt, führt er dann praktisch in die Management-Theorie ein. Der sagt, wir müssen führen im Mitarbeiterverhältnis. Es gibt quasi nicht mehr den einen Patriarchen, der oben steht und über alles entscheidet, sondern auf jeder Ebene sollen die Leute ganz genau wissen, was dürfen sie und wofür sind sie auch verantwortlich. Delegation von Verantwortung nennt er das. Das klingt jetzt erstmal auch alles irgendwie demokratisch und man hat so das Gefühl, naja, das machen wir heute ja auch noch so. Das sind aber Ideen, die dieser Typ halt im Nationalsozialismus etabliert und erfindet. Viele werden vielleicht den Film Die Feuerzangenbowle kennen. Ist ein Propagandastück, 1944 erschienen, ist ein lustiger Film. In diesem lustigen Film geht es darum, dass so sitzen so Typen zusammen und trinken Feuerzangenbowle und quatschen und dann stellen sie fest, einer von denen aus ihren Reihen, der war gar nicht in der Schule, sondern der hat so Homeschooling genossen, wie man das heute sagen würde. Und dann machen sie quasi eine Wette und sagen, der soll jetzt gefälligst einmal sich in so einer Schule einschreiben, damit er mal von innen sieht, wie das so ist. Und dieser Pfeiffer, glaube ich, heißt der Schüler, der dann da eingeschleust wird in diese Schule. Der hat natürlich nichts zu verlieren. Das heißt, der baut nur Scheiß. Der veräppelt die ganze Zeit Lehrer, macht immer so Tricks und so Spielchen. Ich erzähle das deshalb, weil es in diesem Film gibt es eine Stelle, wo ein alter Lehrer mit einem jungen Lehrer sich darüber unterhalten, was heißt eigentlich Erziehung. Und der alte Lehrer sagt, die Kinder, die sollen aufhören mitzudenken. Die sollen das Denken den Pferden überlassen. Die haben die größeren Köpfe, dieser klassische Spruch. Und der junge Lehrer hakt dann ein und sagt, nee, das ist falsch. Die sollen mitdenken. Die sollen aktiv mitgestalten. Die sollen Gefolgschaft leisten. Der Film ist von 1944. Der junge Lehrer, das ist der, der die Ideen der Nationalsozialisten gewissermaßen hier propagiert. Der alte Lehrer, das ist der Lehrer aus dem Kaiserreich und aus der Weimarer Republik. Das ist sozusagen eine Kontrastfolie, die die Nazis aufbauen. Und diese Ideen, die Ideen davon, die Leute machen am besten mit, wenn sie das machen, was sie selbst wollen. Die Leute sollen nicht gehorsam sein, die sollen Gefolgschaft leisten. Diese Ideen, die spielen in den 30er Jahren eine wahnsinnig große Rolle und genau an diese Ideen können die Leute in den 50er und 60er Jahren wahnsinnig gut anschließen. Das ist alles immer pseudodemokratisch. Die Leute dürfen natürlich nicht drüber entscheiden, was in diesem Betrieb produziert wird, wofür in diesem Betrieb Geld ausgegeben wird, was die Produktion, was die Ziele sozusagen des Betriebs sind, wo es hingeht. Aber in ihrer kleinen Baustelle dürfen sie sagen, du machst das und ich mache das.
Jetzt spulen wir mal noch weiter vor, Nikolas, nämlich bis nach heute in die heutige Arbeitswelt. Und da liegen natürlich viele Schritte dazwischen, zum Beispiel auch eine gesellschaftliche Liberalisierung, eine Auseinandersetzung mit dem NS in den 60er Jahren, Generation 68. Also, aber heute hat sich natürlich im Verständnis nochmal einiges gewandelt. Also im Neoliberalismus, da werden wir als unternehmerische Subjekte angesprochen, als autonome Subjekte, nicht als Gefolgschaftleistende. Mhm. Da geht es viel um Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, flache Hierarchien auch in den Betrieben, auch wenn man sagen muss, dass die Mitbestimmung natürlich immer noch eine begrenzte ist. Aber wenn du jetzt auf die heutige Arbeitswelt schaust, wir hatten ja eingangs über so nationalistische Diskurse gesprochen, würdest du sagen, dass in der Arbeitswelt Elemente der deutschen Arbeit vielleicht immer noch fortbestehen?
Ich fange vielleicht mal sozusagen mit einem Argument rückwärts an. Ich habe das am Anfang schon mal genannt, ich würde auch sagen, wir leben in einer anderen Zeit. Wir leben auch in einer anderen Zeit, als die 50er, 60er Jahre sind. Das ist ja ohne jede Frage so. Ulrich Pröcklinger hat dieses Buch geschrieben, das unternehmerische Selbst, wo er genau das, was du gerade beschrieben hast, versucht hat zu analysieren, zu sagen, wie ist das mit dieser Autonomie? Wir alle sollen unternehmerisch über uns selbst nachdenken. Die Ideen von Ich-AG, von gute Hirten führen sanft. Das ist genau die Idee sozusagen des Neoliberalismus. Also es gibt wenig Kontrolle und Repression und von oben herab flache Hierarchien. Das ist auf jeden Fall die Welt, in der wir leben. Es gibt einen Historiker, der heißt Carsten Uhl. Der war eine Weile auch Chef in der Gedenkstätte in Mittelbau-Dora. Ist jetzt in Hamburg in Neuengamme. Der hat ein Buch geschrieben, wo er eigentlich versucht hat zu zeigen, das, was Ulrich Pröckling dafür das unternehmerische Selbst im Postfordismus in unserer Gegenwart beschreibt, findet sich zu Teilen schon im Nationalsozialismus in den 30er und 40er Jahren. Mhm. Er kann das ziemlich plausibel nachweisen an so ganz konkreten Management-Ideen aus den 30er Jahren, die auch schon ganz viel auf Eigenverantwortung setzen, auch schon ganz viel auf Autonomie setzen und die Leute sollen wollen, was sie sollen. Ich habe das Argument jetzt einmal umgedreht, um zu sagen, vielleicht sind schon diese Brüche, die wir uns immer schon so vorstellen, gar nicht so einfach zu setzen und sehr viel fluider. Deine Frage ist aber eigentlich eine nach der Gegenwart, nämlich die Frage, arbeiten wir heute noch oder was von dem nationalsozialistischen Erbe hat unmittelbar mit unserer Arbeit zu tun? Ich würde sagen, dass wir nicht mehr im selben Sinne dienen, zum Beispiel. Ich glaube, dieser Dienstbegriff ist ein bisschen obsolet geworden. Wir haben den noch bei der Dienstleistung und Dienstleistungsgesellschaft spielt eine Rolle, aber wir dienen nicht mehr einer nationalen Entität, jedenfalls nicht die breite Masse. Es gibt bestimmt noch deutsche Rechtsextreme, die das gerne täten und gerne tun. Es gibt bestimmt auch Leute, die so ein Ethos davon haben, für den Standort was zu machen. Manchmal erlebt man das auch in dieser Idee von die Faulen, die jetzt hierher kommen und dem Steuerzahler auf der Tasche liegen. Da hat man manchmal auch dieses Spiegelbild von ich, guter deutscher Steuerzahler, arbeite für den Standort, damit wir uns besser versorgen können, hat man das manchmal drin.
Ich glaube, das lässt sich vielleicht nur kleine Fußnote da vielleicht verknüpfen mit so den, was wir jetzt gerade so mit so einem zunehmenden autoritären Neoliberalismus erleben. So, also wenn bedingt durch viele Krisen und dass plötzlich auch so eine neue Generation da kommt, die Gen Zler, die irgendwie auch Arbeitsethos, Arbeitsmoral und das Schaffe-Schaffe-Häusle bauen hinterfragen so. Und dann plötzlich hast du einen SPD-Arbeitsminister und irgendwie einen Unternehmensverbandschef, die in die gleiche Dröte blasen und sagen so, die Leute sollen mal wieder das Arbeiten lernen, so damit es Deutschland gut geht. So. Also da lässt sich vielleicht dann so miteinander verknüpfen. Ne?
Genau. Ich würde auch sagen, das ist der Bogen, den man spannen muss. Ich glaube, wir leben, autoritärer Neoliberalismus ist doch ein gutes Wort. Wir leben in einer Zeit, die wieder versucht, sich sehr viel disziplinieren da sozusagen zu organisieren. Und diese ganzen, ja nicht nur die rechtsextremen Mobilisierungen, auch europaweit oder auch in den USA, versuchen ja gerade den Neoliberalismus wieder auch auf so nationale Entitäten viel mehr festzulegen. Also diese ganze Gegenbewegung zu, wir gehen wieder aus der EU raus, wir organisieren uns als wir und das muss homogen sein, sind dann in Deutschland sehr nah an völkischen Gedanken der Nazis. Auch wenn wir sozusagen noch niemanden haben, der offen und explizit von der Volksgemeinschaft redet. Höcke redet wieder von der völkischen Gemeinschaft. Immerhin, da sind wir schon gelandet. Ja. Ich würde, genau, du hast gerade SPD-Minister genannt. Diese Zitate von, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Diese ganzen Sätze, die es gab als Hartz IV, diese Hartz IV-Debatten, die geführt worden sind. Diese ganze Idee von Langzeitarbeitslose liegen uns auf der Tasche, können natürlich immer wieder auch geführt werden mit Ideen, die näher an den Nazis dran sind, als uns lieb ist. Die Frage, spielt im Arbeitsalltag der Ethos der Nazis eine große und relevante Rolle, würde ich, glaube ich, verneinen und würde sagen, aber da schwelt was oder da droht was jederzeit durchaus auch wieder organisiert werden kann.
Ja. Ich meine, Arbeit konstituiert sich auch immer im Kontrast zur Nichtarbeit, so beschreibst du es in deinem Buch, ne? Mhm. Und als emanzipatorische Linke ist uns ja an weniger Arbeit und an der Arbeit, die notwendig ist, die soll besser organisiert sein, daran ist uns gelegen. Aber das ist ziemlich vielen Menschen ein Dorn im Auge so. Und ich glaube, am ehesten, wenn wir schauen, wo dieser Begriff von deutscher Arbeit, von fleißig sein, von der Idee der Nation am ehesten vielleicht noch in der Gegenwart anschlussfähig ist, würde ich sagen, ist eben zum einen dieser Standortgemeinschaft, diesem Wettbewerbsnationalismus und diesem Hass auf irgendwie vermeintlich faule MigrantInnen, dem Hass auf vermeintlich schmarotzende Arbeitslose, Erwerbslose, ne? Und dann vielleicht auch noch verschwörungsideologisch einem Antisemitismus, der mit reinspielt. Das scheinen mir so am ehesten vielleicht die Anknüpfungspunkte zu sein, aber.
Genau, ich glaube, die in der deutschen Arbeit werden verbunden Arbeit, Gemeinschaft und Nation. Das ist sozusagen das Dreieck, das die Nazis sozusagen überhöhen, wo sie das Gefühl haben, diese Nation oder dieser Staat braucht eine Volksgemeinschaft und die konstituiert sich durch die Arbeit. Und immer da, wo dieses Dreieck ineinander fällt, wieder haben wir es zu tun mit einem Erbe des Nationalsozialismus. Du hast jetzt gerade schon emanzipatorische linke Perspektiven oder sowas angesprochen. Darum wird es mir ja auch gehen. In meinen Büchern, die Idee ist ja eigentlich nicht, jetzt Geschichtswissenschaft um der Geschichtswissenschaft zu machen, Geschichtsvermittlung sozusagen zu machen, damit man besser weiß, wie die Vergangenheit war. Das ist ein Teil davon. Ein anderer Teil ist auf jeden Fall, das sind immer politische Fragen, weil es auch immer Gegenwartsfragen sind. Mhm. Also, was kann eine linke Kritik an Arbeit heute heißen? Und ich glaube, wenn wir das in Deutschland formulieren, dann können wir das nicht nur formulieren in starkem Kontrast zu neoliberalen Anrufungen, sondern wir müssen verstehen, dass der Nationalsozialismus eine Antwort auf sozusagen die Frage ist, wie organisiert man eine Gemeinschaft, die dann gemeinsam auch andere Länder überfallen hat zum Beispiel und das eben auch durch Arbeit organisiert worden ist. Deshalb glaube ich, wir müssen verstehen, auch aus einer emanzipatorischen Perspektive, dass der Nationalsozialismus das bestimmte Gegenteil dessen sein muss, was wir wollen. Mhm. Und ich habe versucht, das eigentlich nochmal sozusagen zu Ende zu denken und einmal so durchzuüberlegen, was kann das bedeuten? Das kann nicht bedeuten, dass man Arbeit überhöht und so einen Arbeitsfetisch auch aus linker Perspektive propagiert, sondern es muss bedeuten, dass man auch solidarisch ist mit all denen, denen angeblich Nichtarbeit vorgeworfen wird und dass wir viel mehr anfangen, darüber nachzudenken, was Nichtarbeit eigentlich für eine sinnstiftende und auch Gemeinschaft oder kollektivstiftende Tätigkeit ist, die relevant ist für das Leben von vielen Leuten und in dem Leben von vielen Leuten. Es muss auch bedeuten, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie man Arbeit anders organisieren kann. Diese ganzen Ideen von Kollektiven, die sich organisieren, die sich selbstbestimmt organisieren, sind da natürlich auch eine Antwort drauf. Ich glaube, wir müssen sozusagen auch als Linke sehr selbstkritisch drauf gucken, wie wir eigentlich über unsere Arbeit nachdenken und über die Arbeit, die da draußen getan wird. Und ich will noch einen Punkt nachschieben. Mhm. Eine Kritik der Arbeit muss immer Antisemitismuskritik heißen. Ich glaube, das kann man verstehen, wenn man den Nationalsozialismus als bestimmtes Gegenteil begreift von der eigenen Positionierung. Solange sich deutsche Linke abarbeiten am Neoliberalismus, haben sie noch nicht auf dem Schirm, wie sehr Arbeit und Antisemitismus miteinander verwoben sind in diesem Land mit seiner Geschichte und auch mit seiner Gegenwart. Und deshalb glaube ich, ist das von wahnsinnig wichtiger Relevanz, auch da, wo Arbeitskritik gemacht wird, muss man eigentlich Antisemitismuskritik mitleisten.
Nikolas, ich möchte dir vielmals danken, dass du mich hier besucht hast, dir die Zeit genommen hast. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird den Leuten auch so gehen. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Distanz-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Nikolas Lelle. Er arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, arbeitet vor allem zu Antisemitismus, der Erinnerung an den NS und deutscher Arbeit. Wenn ihr euch für ihn oder seine Bücher interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.